Ars Electronica 2008. A new cultural economy.
Jo, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Konferenz des Ludwig-Boltzmann-Instituts Medienkunstforschung, die eben als ein Fensterprogramm im Rahmen der Ars Electronica stattfindet. Interaktion, Interaktivität, interaktive Kunst, ein Schlüsselbegriff der neuen Medien auf dem Prüfstand, lautet der Titel, den wir uns dieses Jahr vorgenommen haben zu untersuchen. Es ist so, dass wir die Chance und das Privileg haben, jedes Jahr zur Ars Electronica eine solche Konferenz zu veranstalten, weil wir in einer institutionellen Partnerschaft mit der Ars stehen. Und seit 2005 hatten diese Konferenzen folgende Themen, wenn Sie mir erlauben, in einem kurzen Rückblick. Zum Launch des Instituts, was eben 2005 gegründet wurde, hatten wir das Thema digitale Archive, Digital Archives Conference, die eben auch ein zentrales Thema der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts berühren. 2006 haben wir uns dem Thema gewidmet, When Cybernetics Meets Aesthetics. Da ging es um die Neubewertung der Kybernetik aus den 60er Jahren im Dialog mit einer notwendigen Neudefinition des Begriffs der Medienkunst. Und die haben wir zusammen mit der Universität Wien mit Klaus Pias veranstaltet. 2007 ging es um das Thema Closeness versus Dislocation, Contextualizing Net-Based Art, wo ein Forschungsschwerpunkt der Institutsarbeit vorgestellt wurde und im methodischen Vergleich zu Experten aus aller Welt gesetzt wurde. Und als Vorschau schon einmal für nächstes Jahr, 2009, dann ist Linz ja Kulturhauptstadt Europas und dort werden wir eben nicht nur mit der Ars, sondern auch vor allem mit dem Lentos Kunstmuseum zusammenarbeiten, mit dem wir ein großes Kulturhauptstadtprojekt angeschoben haben. Und der Titel lautet See This Sound, Ton- und Bildrelationen in Kunst, Medien und Wahrnehmung und ist eben ein Projekt, was zusammen mit einer Ausstellung im Lentos im Rahmen der ersten Tage der Ars vorgestellt wird. Also wenn es Ihnen heute gefällt, kommen Sie nächstes Jahr wieder. Diese Konferenzen, das merken Sie an den Themen, die ich genannt habe, unterscheiden sich durchaus von denen der Ars Electronica. Die Ars Electronica versucht immer tagesaktuell zu sein, cutting edge. Wir sind eben ein Institut, was in größeren Zeiträumen historisch und methodisch denkt. Und wir sind natürlich auch nicht so öffentlich exponiert wie die Ars, die ja jedes Jahr in einem Festival eine große Publikumsattraktion da ist. Forschung ist etwas, Wissenschaft ist etwas, das eher hinter verschlossenen Türen und nicht immer im sozusagen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stattfindet. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Chance haben, in diesen Konferenzen jeweils die Forschungsarbeit des Instituts nach außen zu öffnen. Wir öffnen sozusagen ein Fensterprogramm, kann man auch sagen, im Rahmen des Festivals und können damit der Community, die eben zur Ars nach Linz kommt, etwas über das berichten, was wir sonst hier das Jahr über tun in Linz. Es geht uns aber auch nicht nur um die Vorstellung der eigenen Aktivitäten, sondern Sie werden das merken an der heutigen Konferenz. Es geht uns darum, das, was wir tun, rückzukoppeln mit Know-how von außen, mit Experten, die wir einladen, um einen Dialog der eigenen wissenschaftlichen Arbeit mit den sonst auf der Welt passierenden Forschungsarbeiten zu ermöglichen. Und dieser wird sich, das haben wir schon gemerkt, nicht nur im Rahmen dieser Konferenz erschöpfen, sondern das hat sich als nachhaltig und fruchtbar für die gesamte weitere Arbeit des Instituts erwiesen. Ebenso ist es so, dass wir das Thema der Konferenz jedes Jahr koppeln mit dem Thema des Prix Media Art Research. Und den haben wir eben diesmal auch ausgeschrieben für interaktive Kunstformen und werden am Ende des heutigen Tages nach der Konferenz den Preisträger Arjen Mulder vorstellen. Dieser Prix Media Art Research wird vergeben im Rahmen des Prix Ars Electronica, der, wie Sie wissen, sonst ja für praktische künstlerische Arbeiten ist. Und wir haben hier sozusagen eine neue Dimension im Prix eingeführt, nämlich die der Reflexion und Analyse und auch der historischen Rückbindung dieser Thematiken. Kleiner Hinweis noch am Rande, am Sonntag um 11 stellen wir unten im Bruckner Haus Foyer auch zwei Buchpublikationen des Instituts vor. Es gibt so Flyer und das steht hinten etwas versteckt in diesem Überblicksprogramm. Würde ich mich freuen, Sie dort wiederzusehen. Das Konzept für die Konferenz dieses Jahres stammt von Dr. Katja Kwastek, die gleich auch die einleitenden inhaltlichen Worte sagen wird. Sie leitet das Forschungsprojekt zur interaktiven Kunst am Ludwig-Boltzmann-Institut Media Art Research. Dabei greifen wir in dieser Forschungsarbeit auch auf die großen Ressourcen des Ars Electronica Archivs zurück. Nächstes Jahr, stellen Sie sich vor, gibt es 30 Jahre Ars Electronica. Natürlich haben sich hier immense Mengen an Materialien angehäuft. Und die verwenden wir für die Forschungsarbeiten und versuchen dabei zugleich in diesem großen und sehr unübersichtlichen Bestand eine erste Erschließung und wissenschaftliche Sortierung vorzunehmen für diese bisher eben noch nicht öffentlich zugänglichen Bestände. Das Forschungsprojekt am Institut widmet sich der interaktiven Kunst, dezidiert also der Kunst und hier insbesondere der Rezeptionsästhetik, das heißt der Frage, wie reagiert denn eigentlich ein Zuschauer oder Bediener, User eines interaktiven Kunstwerks wirklich und welche Erlebnisse hat er eigentlich? Das ist etwas, was gar nicht so einfach festzustellen ist, weil jeder ja andere Reaktionsschemata hat und insofern die Rezeption sehr viel unterschiedlicher sein kann als bei klassischen statischen Kunstwerken. Die Konferenz hingegen, das werden Sie schnell feststellen, bleibt nicht beim Thema der Kunst stehen, sondern sie erweitert den Horizont. Sie umfasst auch die sozialen und technischen Parameter von Interaktion, Aspekte des Designs, der Games und der Informationstheorie. Das heißt, Interaktivität nicht nur als ästhetisches Modell, sondern auch als Teil der Alltagswelt, der Lebenswelt, weil wir ja heute in unserem technisch geprägten Alltag ständig mit Geräten und Interfaces interagieren, noch sehr viel mehr als vor 10 oder 15 Jahren. Und wir ständig neue Usabilities vom iPod bis zum Handy lernen müssen. Wir hatten gestern schon sehr interessante Diskussionen beim Abendessen mit den Referenten, denn die Frage wurde gestellt bei dieser Breite des Themas, was hält das eigentlich zusammen? How do these different issues connect? We discussed already yesterday. Wir kamen auf ein paar Kernbegriffe, die vielleicht in der Diskussion auch wieder auftauchen werden, so etwas wie Performativität oder wie Instruktionen, die man in einer oder anderen Weise befolgen muss. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Thema für unsere Diskussion, für die wir uns auch extra viel Zeit genommen haben, im heutigen Tage festzustellen, wie diese unterschiedlichen Formen der Interaktion, die ja bis ins 19. Jahrhundert hier zurückreichen, tatsächlich unter einem gemeinsamen Dach zu verhandeln sind. Denn das Human-Computer Interaction, HCI auch kurz genannt, Modell ist eigentlich nur ein Fall unter mehreren Formen von Interaktion. Es ist der klassische Fall der interaktiven Kunst, der ja auch hier im Rahmen der Ars Electronica in den letzten 15, 20 Jahren sehr ausführlich behandelt wurde. Und interessanterweise ist eben dieser Fall der Human-Computer Interaction vor, sagen wir mal, 15 Jahren oder in den Spät-80ern, Früh-90er Jahren für das breite Publikum primär aus der Medienkunst bekannt gewesen. Weil da war diese Verbreitung von Alltagsinterfaces noch nicht so weit gediehen, wie sie heute ist. Und es war noch eine seltene und ungewöhnliche Erfahrung, an einer Mensch-Maschine-Schnittstelle über einen Screen oder über eine andere Form von technischem Interface mit einer Datenstruktur zu interoperieren. Und viele Menschen haben diese Erfahrung tatsächlich möglicherweise zum ersten Mal im Kontext von Medienkunst gemacht. Das hat sich heute ganz stark geändert. Der Normalbürger ist ständig mit Interaktionsprozessen involviert. Sie müssen sich aber vorstellen, dass die Linzer vielleicht diejenigen sind, die diese Geschichte am besten beurteilen können. Insofern ist Linz tatsächlich der Nabel der Welt in diesem Moment. Denn es gibt vielleicht keinen anderen Ort der Welt, wo über die Jahre hinweg jedes Jahr eine solche repräsentative Auswahl interaktiver Kunst tatsächlich hands-on zu erfahren ist. Also in der eigenen Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk selber und nicht nur in einer Dokumentation oder filmischen Wiedergabe, die ja den eigentlichen, tatsächlich interaktiven Aspekt nicht wirklich transportieren und abbilden kann. Ja, Linz als Nabel der Welt, vielleicht nur in diesem einen kleinen Punkt, ja. Aber es wäre interessant, vielleicht festzustellen, ob sich hier in Linz tatsächlich eine eigene Rezeptionstradition oder eine eigene Herangehensweise im Publikum ausgebildet hat. Müssen wir nochmal erforschen, Katja. Gut, wie verhält sich nun die Konferenz zu dem ganzen Setting der Ars Electronica und zu dieser Frage der New Cultural Economy? Gibt es dort eine Verbindung? Ich glaube ja. Denn wie gesagt, geht es in der Konferenz nicht nur um die künstlerischen, sondern auch um die sozialen, technischen und ökonomischen Aspekte von Interaktivität. Gerade in der Koppelung dieser beiden Aspekte, des technisch-digitalen und des sozialen, liegt aber die besondere Dimension, die weit über die Laborsituation der Medienkunst hinaus reicht, die zwar hier ihre Ursprünge hat, aber heute eben gesellschaftlich weit über künstlerisch-ästhetische Fragen hinaus große Veränderungen angeschoben hat. Und die sind das Thema der diesjährigen Ars Electronica als New Cultural Economy, denn seit circa 10 Jahren sind diese Interaktionsprozesse tatsächlich zu einer Massenwirksamkeit gekommen, die man vorher nicht erwartet hätte. Denken Sie beispielsweise an Napster, diese Peer-to-Peer-Musiktauschbörse, die tatsächlich 1998, also vor genau 10 Jahren, entstanden ist. Und es handelte sich bei Napster eigentlich um nichts anderes als um eine Koppelung genau der sozialen und digitalen Potenziale des Internets und seiner Interaktionsmöglichkeiten. Also eine neue, besondere Form der Masseninteraktion, nicht mehr der individuellen Interaktion. Und insofern, glaube ich, liefert unsere Konferenz, ohne dass das eigentlich so genau abgestimmt war mit der Ars Electronica, doch so etwas wie eine Art Vorgeschichte der Frage einer New Cultural Economy und ihrer Wurzeln in Interaktionsprozessen. Ich bitte jetzt Katja Kwastek, Ihnen eine etwas tiefere inhaltliche Einleitung in die Thematik zu geben.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch ich möchte Sie erstmal alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zum ersten oder noch eigentlich vor der richtigen Eröffnung der Ars schon hierher gekommen sind, um an unserer Konferenz teilzunehmen. Ganz besonders freue ich mich natürlich auch, dass die Sprecher alle so bereitwillig zugesagt haben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was uns der heutige Tag bringen wird. Und auch nach unseren gestrigen Gesprächen glaube ich, dass das sehr, sehr spannend werden wird. Wie Dieter Daniels schon gesagt hat, ich bin Kunsthistorikerin, arbeite jetzt an einem Institut für Medienkunstforschung mit dem Forschungsgebiet Interaktive Kunst. Und da sieht man sich mit der Situation konfrontiert, dass die Relevanz der mit diesem Begriff verbundenen Werke, aber auch des Begriffs selbst eigentlich immer wieder in Frage gestellt wird. Und zwar sowohl von der klassischen Kunstgeschichte als auch von der Medienkunst-Community. Und auch von der Mediengesellschaft allgemein. Obwohl, und ich denke, da werden Sie mir zustimmen, man Interaktivität doch nach wie vor als Schlüsselbegriff neuer Medien bezeichnen kann, zumindest wenn man die inflationäre Verwendung dieses Begriffes als Maßstab nimmt. Ja, woran liegt das? Meiner Meinung nach liegt es daran, dass es extrem heterogene Vorstellungen von dem gibt, was interaktive Kunst ist oder sein sollte, verbunden damit, dass es noch viel heterogenere Vorstellungen und Konzepte davon gibt, was Interaktion eigentlich ist oder was Interaktivität ist. Und diese extreme Ambivalenz der Vorstellungen und Konzepte, denke ich, hat wiederum eine Ursache darin, dass diese Konzepte einerseits soziologischen, andererseits technologischen Ursprungs sind, dass sie aber dann auch wiederum sehr ideologisch geprägt sind. Das heißt, für gesellschaftliche Konzepte und Visionen, aber auch für Ängste stehen, ich nenne nur ein paar Schlagworte wie Basisdemokratie, Konsumentenfreiheit oder Kontrolle und Überwachung, sind alles auch Themen, auf die wir heute noch zu sprechen kommen werden. Dann möchte ich, und da beziehe ich mich direkt auf einen unserer Referenten, Christoph Neuberger, den wir extra aus der Soziologie-Kommunikationswissenschaft eingeladen haben, auch nochmal auf die drei Begriffe im Titel eingehen, die ja nicht so wie höher, schneller, weiter eigentlich mehr oder weniger dasselbe bedeuten, sondern durchaus unterschiedliche Implikationen haben, während nämlich Interaktion eigentlich einen Prozess bezeichnet Interaktivität eine Eigenschaft oder ein Potenzial. Das heißt, nicht jedes System, das durch Interaktivität ausgezeichnet ist, interagiert auch wirklich ständig, sondern das ist erstmal nur das Potenzial der Interaktion, wenn man von Interaktivität spricht. Ja, und dann noch der Begriff der interaktiven Kunst. Das, finde ich, ist dann nochmal was anderes, weil es das inzwischen eben auch gleichzeitig eine wirkliche Kategorie ist, ein Grundbegriff, fast ein historischer Gattungsbegriff. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Begriff der Gotik. Da würde auch keiner mehr irgendwie die Relevanz des Begriffs daran festmachen, ob sämtliche gotische Architektur wirklich von den Goten gebaut wurde. Das ist jetzt natürlich ein bisschen arg und lässt sich nicht so wirklich vergleichen, aber ich denke schon, dass sich interaktive Kunst auch zu einem Gattungsbegriff entwickelt hat, der durchaus für die allgemeine Verständigung sinnvoll ist, auch wenn man dann wieder hinterfragen muss, ist alles, was unter diesem Begriff gefasst wird, damit wirklich gut bezeichnet und gibt es nicht andere Dinge, die nicht mit dem Begriff bezeichnet werden, andere Kunstformen, die eigentlich viel eher interaktive Kunst sind. Das sehe ich ähnlich auch mit dem Begriff der Medienkunst, der ja sehr stark auch diskutiert wird, das wäre aber ein anderes Thema. Dazu noch ein weiterer wichtiger Aspekt, der auch von Christoph Neuberger in einem Aufsatz hervorgehoben wurde, ist nämlich, dass solche Grundbegriffe immer einen bestimmten Stand der Medienentwicklung widerspiegeln. Das heißt, es ist nicht so, dass Interaktion vor 100 Jahren dasselbe bedeutete wie, oder dasselbe damit verbunden wird, wie heute damit verbunden wird, weil sich eben die Medien weiterentwickelt haben und dementsprechend auch mit dem Begriff andere Dinge assoziiert werden. Ja, und deswegen möchte ich jetzt einen ganz kurzen historischen Rückblick machen auf diesen Begriff. Der Begriff der Interaktion wurde schon um 1900 verwendet, wahrscheinlich auch schon eher, aber da lässt er sich nachweisen in Lexika, zunächst im Englischen, wo er Wechselwirkungen zwischen Dingen und Systemen bezeichnet. Die Grafik, die ich Ihnen hier zeige, ist natürlich nicht 100 Jahre alt, es ist ein Beispiel aus der Atomphysik, einfach nur um zu zeigen, diese Wechselwirkung, also das ist etwas, was auch mit Interaktion in Verbindung gebracht wird. Relativ früh zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der institutionellen Durchsetzung der Soziologie als akademische Wissenschaft wurde dann der Begriff der Interaktion auf soziale und gesellschaftliche Prozesse übertragen. Da habe ich jetzt auch einfach mal nur ein plakatives Bild für, dass man das so ein bisschen im Kopf behält. Stichwort sozialer Interaktionismus. Vielleicht hat jemand von Ihnen den Namen George Herbert Mead schon mal gehört, der damit verbunden ist. Also das wäre so die soziologische Tradition, die sich im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Dann aber Mitte des 20. Jahrhunderts gab es noch eine ganz andere Perspektive auf Interaktion, nämlich die Kybernetik. Kybernetik, der Begriff wurde von Norbert Wiener 1947 geprägt und ihm ging es vor allem um Analogien zwischen der Selbstorganisation des menschlichen Organismus und der Regelungstechnik. Sieht man in dem Titel des Buches eigentlich auch ganz schön, Control and Communication in the Animal, also einfach im lebenden Wesen and the Machine, also um diese Vergleiche ging es ihm. Ja, und es hat dann bis zu Beginn der 60er Jahre gedauert, bis in der Computerwissenschaft die Echtzeit-Interaktion zwischen Mensch und Computer in den Bereich des Möglichen rückte oder erstmal in den Bereich des Denkbaren. Zunächst wurde das nämlich theoretisch formuliert, 1960 von J.C.R. Licklider, der geschrieben hat, er wolle die Entwicklung der Mensch-Computer-Symbiose durch die Analyse von Fragen der Interaktion zwischen Menschen und Rechenmaschinen vorantreiben. Und relativ schnell sind dann aber auch erste Geräte in dieser Hinsicht entwickelt worden. Zum Beispiel kennen sich ja die meisten von Ihnen das Sketchpad von Evan Sutherland, so eine frühe grafische Benutzeroberfläche, kann man vielleicht sagen. Oder Doug Engelbart, der den XY-Positionszeiger für ein Anzeigesystem entwickelt hat, heute besser als Maus bekannt. Ja, damit hat sich eigentlich dann die Mensch-Maschine-Interaktion, eigentlich auch im Deutschen besser als HCI als Wissenschaft, etabliert, als eigenes hochspezialisiertes Forschungsfeld innerhalb der Computerwissenschaften. Ja, und wenn man jetzt fragt, wie es mit der interaktiven Kunst steht, dann muss man sagen, dass die genauso auch verschiedene Wurzeln hat, worauf sie sich beruft. Das ist einmal die soziale Interaktion, also eben diese Wurzel der Soziologie und zwar sehr stark eben in der Einbeziehung des Publikums in Happenings, in der Aktionskunst. Hier nur ein Beispiel, Household von Alan Kaprow von 1964. Ich denke, da sieht man die Interaktion der Besucher oder der Teilnehmer untereinander eigentlich ganz deutlich. Ich habe das auf der Folie mit einem kleinen i geschrieben, Interactive Art, weil es eben damals kaum als solche bezeichnet wurde. Eher findet man Begriffe wie partizipativ oder kollaborativ. Und da werden wir heute sicher auch noch drauf zu sprechen kommen. Die andere Wurzel, auf die sich interaktive Künstler heute beziehen, ist dann eher die technische Richtung, nämlich genau die Kybernetik. Nikolaus Schöffer hat schon in den 50er Jahren seine kybernetischen spatiodynamischen Skulpturen, das steht, dieses CYSP steht für Cybernetic Spatiodynamic Sculptures, gebaut. Edward Ignatowitz den Senstar, der ja auch inzwischen eigentlich immer wieder als Beispiel genannt wird. Die waren insofern wirklich basierten auf kybernetischen Theorien, weil es Apparaturen waren, die meist über Licht- oder Soundsensoren auf ihre Umwelt reagierten, und die Umwelt konnte eben genauso gut Umwelt im Sinne von Natur sein oder Menschen, weil das bei Licht und Sound dann gar nicht so einen großen Unterschied machte. Also wirklich diese Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Einflüssen. Aber auch diese mit einem kleinen i, weil auch die eigentlich nicht als interaktive Kunst bezeichnet wurden, sondern als kybernetisch, responsiv oder reaktiv. Die erste Begriffsnennung des Begriffs interaktive Kunst habe ich 1969 gefunden. Also ich habe sie nicht 1969 gefunden, aber von 1969 ist der Flyer, der das erste Mal nennt. Und interessanterweise ist es ein Environment, was von Dan Sandin, dem Entwickler des Cave, zusammen mit Jerzy Erdmann und unter Mitarbeit von Maren Krüger damals gebaut wurde, mit dem Titel Glow Flow. Es ging, war ein dunkler Raum, in dem man so Röhren angebracht hatte, in denen zirkulierten Lichtpartikel, und die konnten durch berührungssensitive Bodenplatten vom Publikum aktiviert werden. Also wir würden heute dann vielleicht fast eher sagen, naja, ist tatsächlich eher reaktiv. Aber das Interessante ist, dass eben in dem Flyer zu dieser Ausstellung, die in einer Universität stattgefunden hat, also gar nicht jetzt auch, also eher noch experimentell war, dass da genau dieses Experimentelle auch betont wird. Glowflow is not an exhibit in the traditional sense, but a continuous experiment in interactive art. Also Sie sprechen nicht von einem interactive artwork, sondern da schon von einem Experiment. Maren Krüger hat daran mitgewirkt und war dann ja einer, eigentlich derjenige, der immer wieder als Pionier der interaktiven Kunst genannt wird, und Christiane Paul wird da, glaube ich, gleich auch noch näher drauf eingehen. Ja, dennoch, obwohl das schon in den 70er Jahren Maren Krüger seine Installationen entwickelt hat, dauerte es bis in die 1990er Jahre, bis interaktive Kunst dann wirklich zum Schlüsselbegriff der Medienkunst avancierte. Und da hat dann wiederum die Ars Electronica eine ganz wichtige Rolle, weil sie 1990 den Begriff interaktive Kunst als Kategorie des Prix Ars Electronica eingeführt hat. Man muss allerdings auch sagen, dass damit auch gleich eine gewisse Festschreibung verbunden war, weil der Begriff seitdem eigentlich, oder zumindest so im allgemeinen Sprachgebrauch, da werden wir heute einfach auch noch, denke ich, drüber diskutieren müssen, oft assoziiert wird mit dem Fokus auf Mensch-Maschine-Interaktion. Also dieses Mensch-Maschine-Paradigma der 60er Jahre wird sehr stark mit der interaktiven Kunst in Verbindung gebracht. Nicht technisch vermittelte Kunst wird eigentlich nicht damit mit dem Begriff in Verbindung gebracht. Ebenso wenig interessanterweise die Kommunikationskunst, obwohl ja diese maschinenvermittelte Mensch-Mensch-Interaktion, also Menschen kommunizieren über Maschinen, eigentlich dann in den 60er bis 90er Jahren sowohl in der Technik als auch in der Kunst ein ganz wichtiger Strang war. Zunächst mit dem ARPANET militärisch in den 60er Jahren, dann in den 80ern als Wissenschaftsnetze und dann eben in den 90ern mit dem World Wide Web war diese Remote-Kommunikation eigentlich ganz wichtig, aber wurde mit dem Begriff der interaktiven Kunst in der Zeit eigentlich gar nicht verbunden. So kann man sagen, dass das Konzept, mit dem die interaktive Kunst bis zu den 70er Jahren entwickelt wurde oder in den 70er Jahren, dieses Mensch-Maschine-Paradigma, eigentlich erst gesellschaftsfähig wurde in den 90ern oder Aufmerksamkeit erhielt in den 90ern, in einem Moment, als mit den vernetzten Technologien die Interaktion selbst eigentlich schon längst in ein neues Stadium übergegangen ist. Und das, denke ich, ist auch ganz spannend zu diskutieren und führte auch schon zu sehr kritischen Jurydiskussionen, zum Beispiel hier bei der ARS, aber auch bei der Transmediale gab es solche Diskussionen ja, zu versuchen der Neudefinition dieses Begriffs der Interaktion oder der Infragestellung. So hat die Jury des Prix Ars Electronica 2004 sich an einer erweiterten Definition von Interaktivität versucht, für die sie die Vermittlung durch den Computer nicht mehr zur zwingenden Voraussetzung machten. Sie plädierten für eine großzügige Beurteilung von Echtzeitanforderungen und ließen auch passive Interaktion gelten, wobei sie leider nicht definieren, was sie unter passiver Interaktion verstehen. So viel von mir. Das Ziel des Tages ist für mich jetzt aber nicht eine Abarbeitung am Begriff, also kein linguistischer Versuch, das irgendwie festzuschreiben oder sich auf eine Definition zu einigen, sondern einfach der Versuch, diesen Begriff nochmal mit Fleisch zu füllen, zu gucken, wo der Nutzen dieses Begriffs in den verschiedenen Disziplinen und für die verschiedenen Perspektiven liegt, wo man Gemeinsamkeiten finden kann, wo man Unterschiede finden kann und inwieweit er nach wie vor zur Reflexion unserer Gesellschaft und künstlerischen Produktion relevant ist. Nur ganz kurz zu den drei Panels, die wir heute vor uns haben. Wir beginnen mit einem Panel, das ich Interactive Art with and without Media betitelt habe, wo es mir eben gerade darum geht, dass Interaktion, auch wenn es nicht so bezeichnet wird, in den Künsten keineswegs auf die digitalen Medien beschränkt ist, sondern eben auch in den, ich sag's mal, analogen Medien installativ eine große Rolle spielt, als auch in kollaborativen Projekten. In dem zweiten Panel heute Nachmittag geht es dann darum, Interaktivität als solche zu untersuchen, als Schlüsselparadigma der modernen Gesellschaft, wo wir dann Beiträge aus der Kommunikationswissenschaft, aus der Kulturwissenschaft, Informationswissenschaft, so kann man vielleicht Frau Korn am besten einsortieren, aus dem Bereich des Interaction Design und aus den Game Studies haben werden, um wirklich mal so die verschiedenen Zugänge zur Interaktivität selbst zu diskutieren. In dem dritten Panel am frühen Abend, das habe ich Interactive Art Reconsidered genannt, wo wir die Thesen von Herrn Weibel vorstellen möchten, der ja mit seiner User-Ausstellung gerade zur Zeit so eine neue Richtung der Interaktion propagiert. Herr Weibel kann leider nicht persönlich kommen, lässt sich entschuldigen. Wir werden aber ganz passend zum Motto seiner Ausstellung ihn über YouTube in verschiedenen Videoausschnitten hier präsent haben und auch diskutieren können. Und dann, und darauf freue ich mich auch ganz besonders, haben wir eben unseren Theoriepreisträger Arjen Mulder, der zunächst von Marie-Louise Angerer vorgestellt werden wird und der wirklich auch nochmal eine ganz neue Perspektive auf den Begriff der Interaktion bringt, der ihn nämlich stärker aus der biologischen Perspektive definiert. Okay, ich freue mich sehr auf den heutigen Tag und darf jetzt Christiane Paul bitten, für ihren Vortrag nach vorne zu kommen.